So, guten Morgen auch von mir alle zusammen. Und ich hoffe, euch segnet heute das Wort, das ich euch heute bringe. Ich bete kurz, ihr könnt sitzen bleiben. Ja, Herr, so wie wir gesungen haben, ist dein Wort unser leidender Stern. Und es hat uns die Vergangenheit gezeigt, Herr. Und es zeigt uns auch die Gegenwart, in der wir gerade stehen. Aber es zeigt uns auch die Zukunft. Und so bitte ich dich, dass du uns eine Sehnsucht nach dieser Zukunft heute in unserem Herzen erwächst. Amen. Ja, liebe Geschwister, mit unserer Bekehrung von meiner Frau und wir haben wir erfahren dürfen, wie unsere Ehe gerettet, geheiligt wurde und auch beständig erhalten wird. Und so dürfen wir dieses Jahr unsere Silberhochzeit feiern. Und wir haben überlegt, wie wir das feiern. Und meine Frau wollte immer nachträglich noch das Jawort in der Gemeinde geben, weil damals, als wir geheiratet haben, waren wir noch nicht gläubig. Und so sind wir nur, sagen wir mal, vom Standesamt getraut worden. Aber weil wir in den letzten 2 Jahren wirklich so viel erlebt haben und uns das immer auch an den Rand unserer Kraft geführt hat, und da haben wir uns überlegt, okay, wir buchen einen erholsamen Urlaub. Das wäre dann vielleicht der dritte Urlaub, den wir nur zusammen haben. Sonst war ja immer unsere Tochter oder unser Schwiegersohn mit dabei. Gut, wir haben uns dann im Internet das angeguckt, haben Optionen eingegeben, was uns zusagt, und wir haben dann auch was gefunden und haben es gebucht. Nun, wenn sowas ist, dann interessiert mich die Insel, mich interessiert die Stadt, mich interessiert das Hotel, der Strand. Ich möchte einfach sehen, wie es da aussieht. Und da gibt es heute wunderbare Möglichkeiten. Du kannst Google Map aufschlagen, kannst auf Satellit gehen, dann kannst du es ranzoomen und dann kannst du alles ganz genau angucken. Du kannst den Strand angucken, Flughafen angucken, das Hotel angucken, und das kannst du auch mit Bildern angucken. Und du kannst auch so ein Männle anklicken und dann kannst du durch die Straße gehen, wenn das funktioniert, wenn es da abgebildet wurde. Aber auch über YouTube kannst du dir die Hotspots dieser Welt anschauen. Und ich habe mir das angeguckt und es hat in mir also eine Sehnsucht erweckt nach diesem Platz. Nun, aber es kann ja auch sein, dass wir im Dezember gar nicht dahin fliegen können. Vielleicht hat Gott uns schon entrückt, die Gemeinde entrückt. Und das ist ja der Punkt. Ich habe mich über das informiert, wo ich hingehe, aber bin ich auch informiert über das, was uns mal im Himmel erwartet? Über Google Map kannst du es ja mal eingeben, dritter Himmel oder Paradies, vielleicht findest du was. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert. Aber wenn du über YouTube gehst, findest du bestimmt Predigten über den Himmel, aber halt kein Bildmaterial. Ja, und Paulus können wir in der Schrift auch nicht fragen. Der hat uns im 2. Korinther 12, Vers 4 gesagt, er hat unaussprechliche Worte gehört, aber er darf sie nicht sagen. Also wenn du heute die Schrift fragen willst, musst du dir überlegen, hat Gott uns rein gar nichts über das himmlische Paradies, über die himmlische Stadt oder den himmlischen Tempel hinterlassen, so dass wenn wir entrückt werden, da oben ankommen, völlig hilflos in der Gegend umhertappen und so einen Einweiser brauchen, der uns sagt, da geht's da lang, da geht's da lang. Also Paulus konnte oder durfte uns nichts berichten, aber das war Johannes vorbehalten. Und in den ersten 3 Kapitel der Offenbarung war er im Geist und hörte, was der Herr ihm mitteilte. Aber im 4. Kapitel heißt es dann, komm hierauf und ich werde dir zeigen, was geschehen muss. Und so weiter. Nun, wir werden heute nicht Google Map aufschlagen, sondern Bibel Map aufschlagen. Und ich hoffe, dass ihr auch alle neugierig seid, wie es dort oben aussieht, was dort geschieht, was wir dort hören werden oder was wir dort oben einmal tun werden. Jetzt stelle ich noch eine Frage in den Raum. Ist dir bekannt, dass es für die irdischen Abbilder, das Paradies, also der Garten Eden, die Stiftshütte, die Stadt Jerusalem, der Tempel dort, das Allerheiligste dort mit dem Thron Gottes auch immer ein Original im Himmel gibt. Und es ist ganz hilfreich, das zu wissen. So kann man manche Gegenstände, von denen wir in der Offenbarung lesen, auch besser zuordnen. Offenbarung 2,7: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Oder Offenbarung 11,19: Und der Tempel Gottes, der im Himmel ist, wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde im Tempel gesehen, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Das sind jetzt nur zwei Bibelstellen, die uns sagen, dass es ein himmlisches Paradies und ein Tempel Gottes im Himmel gibt. Also ab Kapitel 4 trat nun Johannes in den Himmel ein. Und ich glaube auch, dass das symbolisch der Eintritt der Gemeinde in den Himmel ist. Warum behaupte ich das einfach so? Also ich hänge mich auch an die Auslegung, wie zum Beispiel von Maucher, Peters, Roger Liebe und auch andere, die sagen, dass die Entrückung vor den Siegeln ist. Das wäre dann ab Kapitel 6. Und es scheint auch der sinnvollste Zeitpunkt zu sein, um die ganzen Gruppen, die dort sind, nicht zu vermischen oder durcheinander zu bringen. Und so geht auch dann das ganze Puzzle der Offenbarung auf. Und jetzt möchte ich noch zu der Struktur des Buches was sagen. Man kann sie in drei Teile gliedern. In Kapitel 1, was du gesehen hast. Kapitel 2, was ist die Gegenwart? Das habe ich ja vorher gebeten. Und dann ab Kapitel 4 bis 22, was nach diesem sein wird. Dann das Zweite, was wichtig ist, das lesen wir kurz. Ihr könnt Offenbarung 1, Vers 1 mal aufschlagen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knecht zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend, hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt. In meiner Elberfelder Bibel hat das Wort gezeigt eine Fußnote. Und es heißt dort eigentlich bezeichnend oder durch Zeichen kundgetan. Was so ungefähr bedeutet, durch Zeichen mitteilen. Das ist einfach, wie wenn du ein Wegschild auf der Autobahn siehst, das da auf Stuttgart steht. Das ist ja nur ein Schild, das dir zeigt, in diese Richtung geht es nach Stuttgart. Aber wenn wir auf dieses Straßenschild Stuttgart sehen, dann können wir uns auch ja zugleich auch die Stadt Stuttgart vorstellen. Wir können die Königstraße sehen, den Schlossplatz, den Schlossgarten. Und wir können auch hinter das Schild gucken. Und das ist jetzt zum Beispiel Stuttgart. Und dann noch was, was dir helfen kann, die Offenbarung besser zu verstehen, ist ihre chronologische Anordnung der Abfolge der Geschehnisse. Die Zahl 7 kommt da viel vor. Es bedeutet Vollständigkeit oder Vollkommenheit. Wir haben 7 Sendschreiben, wir haben 7 Siegelgerichte, wir haben 7 Posaunengerichte, wir haben 7 Schalengerichte, wir haben 7 Hintergrundprophetien, Einschübe, die immer in einem wiederkehrenden Schema angeordnet sind. Das erste ist vor dem ersten Siegelgericht, dann vor dem ersten Posaunengericht, vor dem ersten Schalengericht, nach dem Schalengericht, zwischen dem sechsten und siebten Siegel, zwischen dem sechsten und siebten Posaunengericht, zwischen dem sechsten und siebten Schalengericht. Das sind alles diese Einschübe. Die stehen also nicht irgendwie zufällig in der Offenbarung, sondern sie stehen regelmäßig an wiederkehrenden Plätzen, also sind platziert. Nun, was man bei diesen Hintergrundprophetien noch zu beachten hat, es ist wie wenn du einen Film anschaust und plötzlich wird in diesem Film eine Szene gezeigt, die 2 Jahre nach vorne blendet oder eine Szene, die 2 Jahre nach hinten blendet. Was da passieren wird. Also sowas kann in diesen Einschüben passieren. Aber es kommt auch Zeitraffung vor. Zum Beispiel wird in 1 oder 2 Versen das Leben Jesu dort abgebildet. Und das waren ja immerhin 33 Jahre. Und wenn das jemand mal Intus hat und erkennt, wie strukturiert diese Offenbarung tatsächlich ist und die Abläufe, ja, dass da nichts durcheinander ist, der wird mit diesem Buch auch immer mehr sich erfreuen können an diesem Buch. Und so wollen wir heute die erste Hintergrundprophetie mal uns anschauen. Und das wäre Offenbarung Kapitel 4 und 5. Das ist eigentlich eine Szene, aber man hat es abgeteilt zwischen Kapiteln. Denkt einfach nicht in Kapiteln, sondern seht es als eine Einheit. Ich lese jetzt erstmal 4 durch und 5 nur ein paar Teile dann später. Also Offenbarung Kapitel 4. Wenn ihr mitlest, lest mit, es kann sein, dass ich mich verlese. Bei mir immer möglich. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir reden höre, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geiste und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der, der saß, war vom Aussehen gleich einem Jaspis und einem Sardis und ein Regenbogen war rings um den Thron, vom Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und aus dem Throne gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und 7 Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und um den Thronherr waren 4 lebendige Wesen, voller Augen vorne und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die 4 lebendigen Wesen, jedes von ihnen hatte je 6 Flügel, sind ringsum und innen voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt. Und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werden ihre Krone niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Bis hierhin erstmal. Nun zu meinem ersten Punkt. Indizien, dass die Entrückung vor den Gerichten sind. Gehen wir gerade nochmal zum Vers 1 im Kapitel. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür ward geöffnet in dem Himmel und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir reden höre, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und zum Vergleich Schlagen wir mal auf, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, ja, und auch 17. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf und mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die lebendig, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in die Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ja, es ist die erste Stimme, die Stimme eines Erzengels, und die Posaunen, die sie beide Stellen so miteinander ja gleich klingen lässt. Dann das nächste, gehen wir wieder zur Offenbarung, Kapitel 4, Vers 4. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf dem Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Warum gibt es da 24 Ältesten? Und das wollen wir zuerst einmal beleuchten. Als David alt an Tage war, hat er den Dienst, den gesamten Gottesdienst im Tempel geordnet. Er tat da seinen Sohn Salomon einsetzen als König. Und das lesen wir in 1. Chronik, Kapitel 23, da beginnt es. Und in den Kapitel 24 wurde dann auch der Dienst Aaron, ja, der erste Hohepriester, eingeteilt. Aaron hatte 4 Söhne, aber nur 2 von diesen Söhnen hatten Nachkommen. Und diese zwei Söhne, die Nachkommen hatten, hatten insgesamt 24 Söhne. Das lesen wir im 1. Chroniker 24, Vers 4 und 5. Wer es aufschlagen will, ich lasse Zeit. Und von den Söhnen Eleasars wurden mehr Familienhäupter gefunden als von den Söhnen Itamars. Und sie teilten sie so ab. Von den Söhnen Eleasars 16 Häupter von Vaterhäusern und von den Söhnen Itamars 8 Häupter von den Vaterhäusern. Und zwar teilten sie sie durch Lose ab, dass wie jene, denen die Obersten des Heiligtums und die Obersten Gottes waren, aus den Söhnen Eleasars und aus den Söhnen Itamars. Also so hatte David diesen Dienst bestimmt im Tempel. Er hat es eingeteilt. Und somit haben wir jetzt 24 Häupter damals gehabt. Also 24 Priesterklassen der Söhne Aarons. Und jede Klasse hatte, um das ganze Jahr abzudecken, zweimal im Tempeldienst zu verrichten. Aber an den großen Festen, wie jetzt zum Beispiel das Passa, Pfingsten oder Laubhütten, da mussten alle zusammen im Tempeldienst tun. Da waren alle Klassen beisammen. Und Johannes kommt jetzt in den Tempel und sieht diese 24 Priesterklassen zusammen. Das war für ihn ein Bild, dass alle Priester nun sich versammelt haben. Und dann das nächste, dann haben wir die Ältesten mit weißen Kleidern. Lesen wir dazu die Offenbarung 3, auch Vers 4 und 5. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, ja, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Weiße Kleider weist auf die Überwinder hin. Und wer ist Überwinder? Der aus Gott Geborene. Der sagt uns 1. Johannesbrief 5, Vers 4. Und als nächstes lesen wir, dass sie Kronen haben. Nicht diesen Siegeskranz, den man im sportlichen Wettkampf gewinnt, sondern wirkliche, tatsächliche Kronen. Offenbarung 1, Vers 6. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also wenn nun nach dem dritten Kapitel der Offenbarung, wo es um das jetzige Gemeindezeitalter geht, das, was ja momentan noch ist, und dann ab dem vierten Kapitel, wo es dann mit dem Vers 1 so eingeleitet wird, was nach diesem geschehen muss, Johannes, Könige, Priester im Himmel sieht und uns im 1. Korinther 15, 52 Paulus sagt, in einem Nu, in einem Augenblick werden wir entrückt, kann eigentlich nur das gesamte Priestertum dort versammelt sein. Nicht nur eine Vorentrückung von Ältesten, sondern das gesamte Priestertum. Das waren jetzt nur ein paar Indizien für eine Entrückung vor den Gerichten. Es gibt noch mehr, aber es geht ja jetzt nicht formell um die Entrückung, sondern es geht um heilige, spannende Augenblicke, die Johannes sah und die ja noch in der Zukunft sind und die uns noch bevorstehen. Und was er dort sah, hörte oder auch tun wird, das werden auch wir noch sehen und hören und tun. Und das ist, was die Offenbarung so interessant macht. Das soll in uns ja eine Sehnsucht nach diesem Himmel ja auch erwecken. Habt ihr Sehnsucht nach dem Himmel, nach dem Zukünftigen? Und so kommen wir nun zum zweiten Punkt, was Johannes noch sieht. Offenbarung 4, 2. Sogleich war ich im Geiste, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Thron saß einer. Johannes sah also einen Thron im Himmel. Und hier steht einfach nur, dass dieser Thron im Himmel steht. Ja, aber wo genau steht denn der Thron? Und lasst uns das auch mal eingrenzen. Lesen wir kurz 1. Samuel 4, 4. Ich lasse euch wieder Zeit, um aufzuschlagen. Und das Volk sandte nach Silo, und man brachte von dort die Lade des Bundes des Herrn der Heerscharen, der zwischen den Cherubimen thront. Der Herr thront zwischen den Cherubinen. Und die Bundeslade mit dem Sühnedeckel hatte ja rechts und links einen Cherub. Und auch Psalm 80, Vers 2 spricht, der du thronst zwischen den Cherub, strahle hervor. Die Lade, wie die meisten wissen, stand im Allerheiligsten. Und dort war es stockdunkel. Und das Allerheiligste war ungefähr 10,5 auf 10,5 Meter groß. Und nur das Licht Gottes strahlte von diesem Thron hervor und erleuchtete diesen Raum. Wir haben heute schon mal Offenbarung 11, 19 gelesen. Und der Tempel Gottes, der im Himmel ist, wurde geöffnet. Und die Lade seines Bundes wurde im Tempel gesehen. Also Johannes war nicht nur im Himmel. Er war nicht nur im Tempel, sondern er war im Allerheiligsten. Und auch wir werden einmal im Zentrum dieses ganzen Universums stehen. Im Allerheiligsten, in Gottes Tempel. Ehemalige Sünder stehen an einem Platz in der Nähe Gottes. Und nun achtet einmal, was Johannes jetzt um den Thron herum sieht. Kapitel 4, 4, 24 Throne um den Thron. Dann dann Vers 5. Die sieben Feuerfackeln, das wird uns auch gleich gesagt, was es ist, welches die Geister Gottes sind. Ja, hat jetzt Gott sieben Geister? Wir haben doch einen Heiligen Geist. Kennt ihr den siebenarmigen Leuchter? So lass ihn dir mal als Symbol dienen für den Heiligen Geist. Und schlagt mal Jesaja 11, Vers 2 auf. Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das weist auf diesen Hauptleuchter in der Mitte hin. Und dann der Geist der Weisheit und des Verstandes. Jetzt wird es so schön mit und verbunden. Jetzt stellt euch den Leuchter vor, wo rechts und links diese Leuchten hervorgehen. Und dann der Geist des Rates und der Kraft. Wieder ein rechter und ein linker Arm. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auch hier das Gleiche. Ein Leuchter. Ein Bild vom Heiligen Geist in seiner ganzen Vielfältigkeit, in seiner vollkommenen Wirkung. Dann sieht Johannes im Vers 6 das gläserne Meer wie aus Kristall. Es gibt Ausleger, die meinen tatsächlich, dort oben wäre ein Meer. Und es weist auf Nationen und Völker hin, die vor dem Thron stehen. Aber wenn wir 2. Könige 25, 13 lesen, dort wird von einem kupfernen Meer im Haus des Herrn gesprochen, das die Chaldäer zerschlagen. Meer war auch eine Zeit lang das Wort in Hebräisch Yam. Und es sagt aus ein großer Behälter, also ein sehr großer Behälter. Und in diesem Vers 13 steht, und die ehrenen Säulen aus dem Hause des Herrn, die am Hause des Herrn waren, und die Gestelle und das ehrene Meer, die im Hause Jahwes waren, zerschlugen die Chaldäer und führten es, das Erz davon, nach Babel. Zum Beispiel das Waschbecken in der Stiftshütte war nach 2. Mose 38,8 aus dem Bronzespiegel der Frauen. Es waren natürlich nicht so gute Spiegel, die wir heute haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die sich gewaschen haben in diesem Waschbecken, haben die sich auch zum Teil gespiegelt da drin. Und auch im 2. Chroniker 4, 6 und je nach Übersetzung in der Elberfelder steht Meer und in der Schlachter 2000 steht dort das Wort Waschbecken. Wird es so umschrieben. Vers 6. Und er machte 10 Becken und er setzte 5 zur rechten und 5 zur linken, um darin zu waschen, was zum Brandopfer gehörte, spülte man darin ab. Und jetzt kommt das B. Und das Meer oder Waschbecken war für die Priester, um sich dort zu waschen. Im himmlischen Tempel ist nicht ein Waschbecken, das wir Menschen gemacht haben, was wir so hingeschustert haben, sondern da steht wohl das perfekte Waschbecken, was Gott selber gemacht hat. eines das edle Waschbecken, gleich einem Kristall. Aber die Frage, ich habe mich gefragt, warum steht ein Waschbecken? Weil ich lese in der Offenbarung nirgends mehr, dass wir jetzt uns waschen müssten, um Zutritt zu haben vor Gott. Aber ich kann mir ja gut vorstellen, dass es uns an früher erinnern soll. Und ja auch gerade die Priester des Alten Testaments, die mussten sich immer wieder waschen, bevor sie Gott im Tempel dienen wollten. Denn mit den Füßen konnten sie an Plätze hingehen, an die sie besser nicht hingegangen wären. Und mit den Händen haben sie vielleicht Dinge angefasst, die sie hätten vielleicht nicht anfassen sollen. Aber auch für uns hat es natürlich einen Hintergrund. Schlagt mal Epheser 5, Kapitel 5, Vers 25 auf. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigt durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadlig sei. Auch für uns hat dieses Waschbecken im Nachhinein einen sinnvollen Rückblick. Auch wir hatten es nötig, uns zu waschen, aber mit dem Wasserbad des Wortes. Das ist ein geistlicher Segen, den wir haben. Wir müssen nicht ein Waschbecken bauen hier da vorne hin und uns waschen, sondern wir dürfen das Wort lesen. Und nach Jakobus ist das Wort Gottes ein Spiegel, der dir persönlich beim Lesen zeigt, wo dein Handeln mit Gott nicht in Ordnung war nach seinem Maßstab. Und wenn du das Wort liest, sollst du dich in erster Linie nicht kritisieren, sondern es soll dich korrigieren. Das nächste, was dann Johannes sieht, steht im Vers 6b. Und inmitten des Thrones um den Thron her waren vier lebendige Wesen, voller Augen, vorne und hinten. Tragen wir kurz zusammen, was denn alles über diese vier lebendige Wesen hier in der Offenbarung 4 steht. Also, dass sie um den Thron her waren. Sie hatten Augen vorne und hinten und auch die Flügel, wie uns der Vers 8 sagt, sind voller Augen ringsrum und innen. Und jedes Wesen hatte 6 Flügel. Und dann im Vers 7, das erste gleich einem Löwen, das zweite gleich einem Kalb oder nach meiner Fußnote ein Stier, das dritte gleich das Angesicht eines Menschen und das vierte gleich einem fliegenden Adler. Und wenn wir auch wieder das Abbild vom Alten Testament nehmen, steht, das haben wir auch schon gelesen im Psalm 80, 2. Ja, Hirte Israel, nimm zu Ohren, der du Josef leitest wie eine Herde, der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Und auch in der Stiftshütte war ja auf dem Sühnedeckel rechts und links ein Cherub. Aber 2 weitere Cherube waren eben auf diesem Scheidevorhang gewoben. Und es sagt Halt, der Zutritt vor Gott, stopp hier, es ist heiliges Gebiet. Und so haben wir auch dort 4 Cherubine. Und auch im Salomon-Tempel waren es insgesamt 4 Cherube. 2 waren, wie gesagt, auf dem Sühnedeckel, auf der Lade. Und Salomon hatte 2 weitere fertigen lassen, aus Ölbaumholz. Und die hat er dann mit Gold überzogen. Das könnt ihr, wenn ihr es lesen wollt, zu Hause lesen, im 1. Könige 6, Verse 23 und 29. Diese Cherubine waren fast 5 Meter groß, zwischen 4,60, je nachdem, wie man die Elle auslegt. Also das ist schon 5 Meter. Wenn wir also diese Abbilder aus dem Alten Testament lesen, können wir diese vier Wesen identifizieren. Es sind Cherubime. Und wir haben sie ja als erstes kennengelernt in 1. Mose 3, Vers 24. Dort hat Gott sie dorthin gestellt, um den Menschen den Rückweg zu versperren ins Paradies Gottes, um nicht von dem Baum des Lebens zu essen. Und auch beim Sühnedeckel waren die Angesichter gerichtet auf den Deckel. Und was war unter dem Deckel? Die zwei Tafeln mit den Geboten. Und sie sehen ja immer, sie hatten ja Augen, sie sehen ja alles. Sie sehen immer, wie der Mensch diese Gebote bricht. Und so vertreten sie oder fordern sie die Gerechtigkeit Gottes. Jetzt hat aber jeder von diesen Cherubim noch eine Symbolik, die das Wesen Gottes ausdrücken soll. Der erste wie ein Löwe. Wir wissen alle, der Löwe ist es, der König der Tiere. Also das Gericht wird einen königlichen Charakter haben und sich auch als königlich ausweisen. Der zweite gleich einem Kalb oder Stier. Und in Hesekiel 1,10, wo es auch um diese Cherubine geht, ja, da wird auch das hebräische Wort Schor verwendet, was eigentlich den Ochsen darstellt oder beschreibt. Ein Ochse kann man viel einfacher zur Arbeit einsetzen. Und der hat Kraft, der kann schwere Mühlsteine beständig ziehen und drehen. Und so wird dieses Gericht wird als ausdauernd dargestellt. Das Gericht wird voll durchgezogen, bis zum letzten Punkt, bis zur letzten Schale. Und diese Schläge werden diese Welt treffen, da wird kein vorher Abbruch sein. Dann der dritte, gleich einem Menschen. Und wenn wir den Menschen sehen, was er so alles in seiner Intelligenz ja bisher zustande gebracht hat, kann man sagen, das ist doch ein gutes Symbol dafür. Und der Mensch ist ja auch das einzige Objekt oder Geschöpf, dem es möglich ist, Weisheit und Heiligkeit zu erlangen. Ja, es sagt uns, dass das Wesen des Gerichts weise und einsichtig sein wird. So wie der Herr Jesus mit dieser ertappten Frau, die Ehebruch begangen hat, umgegangen ist. Oder mit der Frau am Jakobsbrunnen. Das war weise und einsichtig. Auch dieses Gericht wird weise und einsichtig sein. Und nun der vierte Cherub war wie ein fliegender Adler. Es ist schon im Vergleich zum Menschen erhaben, wenn so ein Adler in 3000 Meter Höhe seine Kreise zieht. Der hat ja einen Blick von oben. Und so weist es auf ein himmlisches Gericht hin, ein Gericht von oben. Das war jetzt erstmal das zu den vier Wesen vor dem Thron. Jetzt kommt noch etwas Bemerkenswertes. Offenbarung 5, Vers 11. Das haben wir heute noch nicht gelesen. Wenn ihr es aufschlagen wollt, ich lasse euch Zeit. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Ja, das ist unfassbar. Wie riesig muss dieser Platz sein im Allerheiligsten? Zehntausende mal Zehntausende. Überlegt mal, Zehntausend mal Zehntausend ist schon 1 Million. Aber hier steht Zehntausende mal Zehntausende. Das sind allein schon 10 Millionen. Und wahrscheinlich noch viel mehr. Wie groß muss das dort sein? In Stuttgart im Stadion, das sind vielleicht 70.000, wo da reinpassen. Und das ist schon groß. Und doch klein gegenüber das da. gegen den himmlischen Tempel. Also da freue ich mich drauf, wenn das mal sichtbar wird für uns. Diese Ebene, wo wir das sehen werden. Und nun kommen wir zum dritten Punkt. Und dieser Punkt ist wahrlich etwas Geheimnisvolles oder hat etwas Geheimnisvolles an sich. Offenbarung 4, Vers 2 und 3. Sogleich war ich im Geiste und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war vom Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis und ein Regenbogen war rings um den Thron. Vom Aussehen gleich einem Smaragd. Und auch gleich dazu lese ich weiter von Offenbarung 5, 1 bis 7. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, innen und außen, mit 7 Siegeln versiegelt. Also 7-mal verschlossen. Wir kennen von früher Bücher mit einem Siegel. Das war leicht zu brechen, aber 7 Siegel. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausruf: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in den Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, ja noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden war, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen, die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Fangen wir an mit dem, was wir doch recht gut kennen. Ich denke, jeder von uns kennt das Lamm Gottes. Und hier ist eigentlich die Verniedlichung des Lammes, sondern er hat das Lämmlein, können wir dazu sagen. Das ist doch etwas Erstaunliches. Erst wird hier von dem Löwen Juda gesprochen. Welch erhabenes Bild, der König, der Messias. Ja, und dann wird da plötzlich von einem Lamm gesprochen, wie geschlachtet. Und erinnern wir uns dran, wie der Herr Jesus zu Thomas sagte in Johannes 20, Vers 27. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas sollte oder musste im Glauben gestärkt werden. Und im Himmel werden wir durch das Lamm immer wieder daran erinnert, was der Herr Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Zuerst sieht er Johannes, den Löwen aus Juda, den Messias, den König. Und dann schaut er nochmal genauer hin, richtet sich aus und dann sieht er ein Lämmlein wie geschlachtet. Der Jesus steht da mit all seinen Wundmalen, die er hat. Und es wird sichtbar für uns bleiben. Er wurde wegen unserer Schuld geschlagen. Und ohne sein Blut würde von uns niemand jemals dort oben stehen. Und jetzt hat dieses Lämmlein 7 Hörner. Wir haben hier wieder die Zahl 7, was Vollständigkeit, Vollkommenheit ausdrückt. Und so hat er in Matthäus 28, 18 gesagt, der Herr. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erde. Wir haben ja in der Bibel oft ja mit einem Horn die Bedeutung, dass es Macht und Gewalt hat, symbolisch beschrieben. Ja, und hier 7 Hörner auf einem Lamm, welch eine Machtansammlung. Und als nächstes lesen wir 7 Augen, ja. Hat von uns jemand schon Schaf mit sieben Augen oder Lämmlein mit sieben Augen gesehen? Keiner. Aber da wird uns auch gleich gesagt, was es sind. Es sind die sieben Geister Gottes. Der gleiche Geist, was wir vorhin schon gelesen haben, der in uns, in unserer Versammlung oder in der Versammlung Christi Wohnung gemacht hat, der zusammen mit der Versammlung in den Himmel ging, wird trotz der Trübsal über die ganze Erde wehen und wird suchen, wer sich bekehren will. Und es werden sich noch viele Menschen in der Trübsal bekehren, aber nur die, die bis dahin das Evangelium Christi noch nicht gehört haben oder noch nicht richtig gehört haben. Das sagt uns 2. Thessalonicher 2, Vers 10 und 11. Und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Also wer heute schon das Evangelium gehört hat und die Liebe zur Wahrheit bis dahin nicht annehmen wollte, hat danach, nach dieser Entrückung, keine Möglichkeit mehr, mit seinem Verstand zur Wahrheit durchzudringen. Es ist unmöglich. Und nun kommt mein Schlusspunkt, der 7. Vers im Kapitel 5. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Das Lämmlein, der Herr Jesus, geht auf den zu, der auf dem Thron sitzt. Der hier so geheimnisvoll umschrieben wird als Jaspisstein, als Sardis. Um den herum ein Regenbogen ist vom Aussehen eines Smaragdes. Wenn du in diesem Kapitel 4 die Verse 8 bis 11 studierst, liest du dort und wirst erkennen, dass dieser dort als der Ewige, ja als der Allmächtige, der alle Pläne der Erschaffung hatte von den vier Cherubinen und von der gesamten Versammlung als Gott angebetet wird. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, denn im 1. Timotheus 6, Vers 16 steht, muss ich nachher mal gucken. Der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Und auch Johannes 1, 18 steht, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und da sprach Gott zu Mose in 2. Mose 33, Vers 20. Du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Aber ich stelle dich in eine Erdspalte und beim Vorübergehen decke ich meine Hand über dich. Und wenn ich vorüber bin, werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir nachblicken. Oder auch bei Abraham, als die drei Männer ihn besuchten, stellte sich im Laufe der Unterhaltung heraus, dass die zwei davon Engel sind und der dritte Engel der Herr selber ist. Sie sahen also Gott in einer Art, wie er sich den Menschen offenbaren konnte, ohne dass sie sterben. Denn in seiner unverhüllten Gottheit, denn Gott ist Geist, kann ihn letzten Endes keiner von uns sehen. Nur der Sohn, der ihn kundtut, sieht den Vater. Und die Antwort lautet, diese Menschen, die Gott gesehen haben, oder wie diese Menschen ihn gesehen haben, ist wie durch den Sohn Gottes, den Herrn Jesu Christi als Sohn Gottes, wie er sich offenbarte. Und auch hier in der Offenbarung ist es so, der Gott Jahwe sitzt auf dem Thron wobei der Herr Jesus als Sohn Gottes sein Abglanz, ja seine Ausstrahlung ist. Und hier stehen wir echt vor dem Geheimnis der zwei Naturen des Herrn. Der Sohn Gottes von Ewigkeit her, ohne Anfang, ohne Ende, und der eingeborene Sohn, der Sohn des Menschen, der von der Jungfrau Maria geboren wurde. Und in diesem fünften Kapitel wird uns dann auch gesagt, dass niemand für würdig empfunden wurde, dieses Dokument in seiner Einzigartigkeit, das durch die sieben Siegel herausstrahlt, brechen zu können. Ja, nicht mal anblicken zu können. So schwer, so vollkommen ist dieses Buch. Und Johannes fing an zu weinen. Aber da ist einer, wird uns plötzlich mitgeteilt. Das Lämmlein kommt und nimmt das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, und wird dann ab dem sechsten Kapitel die Siegel brechen. Also das, was wir heute gehört haben im Kapitel 4 und 5 in der Offenbarung, liegt alles noch in der Zukunft, so wie der Urlaub von mir und meiner Frau, unsere Silberhochzeit. Aber trotzdem, ja, haben wir Vorfreude auf diesen Urlaub, weil wir neugierig sind. Ich habe zwar schon die Bilder gesehen, ich weiß, es ist ein Korallenstrand, schön weiß, das Meer ist blau und türkis, das freut mich und ich habe Vorfreude drauf. Aber eine größere Vorfreude habe ich auf den Himmel. Wie wird Gott aussehen? Gott wird ja nicht aussehen wie Edelsteine oder wie diese, ja, jetzt gerade dieser Jaspisstein ist ja ein Stein, der kein Licht durchlässt, wie jetzt die anderen Edelsteine. Wir werden den letzten Endes Gott nie beurteilen können, aber Gott beurteilt uns. Ja, und dann dieser Tempel, diese Größe, die muss phänomenal sein. Millionen von Engeln um uns herum, oder? Ja. Und dann, wie wird's Paradies sein, der dritte Himmel? Wir sehen ja den ersten Himmel, unseren sichtbaren Himmel, dann sehen wir den zweiten Himmel, wir können ins Universum blicken, aber den dritten Himmel, das Paradies Gottes, können wir noch nicht sehen, außer wir lesen hier davon. Und ich hoffe, ich habe euch euer Interesse geweckt für die Offenbarung. Ich habe euch eine Sehnsucht eingepflanzt für das Zukünftige, die euch jetzt da reinhängt, ja, was kommt denn da noch? Und mein letzter Vers im fünften Kapitel. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fallen nieder und beten an. Das werden wir tun. Amen.